fasziniert mich heute noch oft ein bisschen, welche mentale Stärke, dass ich da teilweise aufgebracht habe.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Sky Sport Austria. Herzlich willkommen im Waggon 28, wo wir einmal im Monat Sportriesen zu Gast haben, mit denen wir über ihre Karriere sprechen. Über die Ups, über die Downs, über die schwierigen Zeiten, aber auch über die Höhepunkte. Der Mann, den wir heute zu Gast haben, dessen Karriere war geprägt von Höhepunkten, aber auch von vielen Verletzungen und vor allem von dem unbändigen Willen, nie aufzugeben. Es freut mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Reinfried Herbst.
Servus.
Freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. Wir sind im Wiener Riesenrad, schauen über Wien. Sie kommen aber eigentlich aus Salzburg. War es für Ihre Karriere wichtig, aus einer Gegend zu kommen, wo viele Berge sind?
Sicher kein Nachteil. Also das muss man schon sagen, wenn man da aufwächst in der Nähe von einem Skilift, ist man halt natürlich dann schon irgendwo mit den kürzeren Wegen und man kann nach der Schule, in der Volksschule noch Nachmittag Skifahren gehen. Also das hat sehr wohl dazu beitragen, dass ich am Land aufgewachsen bin und in der Nähe von Skilift.
Und eine Sache, die Ihre Karriere ja auch geprägt hat, haben Sie in einigen Interviews erwähnt, ist, dass Ihre Eltern jetzt nicht das allermeiste Geld hatten, also dass Sie eigentlich aus Verhältnissen kamen, wo Ihre Eltern sehr viel aufopfern mussten für Ihre Karriere. Wie viel?
Definitiv alles. Also am Ende des Tages Nebenerwerbsbauer bedeutet, der Vater mehr oder weniger einen Hof hat er in seiner Freizeit alles gemacht und ist normal arbeiten gegangen. Und man muss da schon sagen, also finanziell gesehen ist so, dass das eigentlich ein teures Hobby war, Bauer sein. Also muss man wirklich sagen. Und du hast da nicht wirklich was erwirtschaften können. Und da muss ich sagen, war das natürlich schon so, dass also ein Internat, was der jetzt Monat sind einige Euro, in dem Fall früher Schilling, weggegangen. Und es hat nie einen Urlaub gegeben für sie. Die haben das ja alles nicht leisten können. Und somit bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar. Umso schöner ist, wenn man ja dann einfach was zurückgeben kann. Wenn man das dann so ein bisschen schafft, da so Olympiamedaille oder so. Ah, das ist dann schon schön, wenn die Eltern da stehen, Tränen in die Augen haben und einfach einen Stolz haben. Und da kann man einfach was zurückgeben.
Waren das dann die ganz besonderen Momente mit ihrem Papa oder ihrer Mama, definitiv, wie sie ihnen da in die Augen geschaut haben, definitiv, und gesehen haben, es hat sich alles ausgezahlt?
Definitiv. Also das Drumherum war, ja, das gehört dazu, aber am Ende des Tages geht es um das engste, vertraute Umfeld, und das behaupte ich mal, ist im Sportlerleben brutal wichtig und wird viel zu wenig erwähnt, wie wichtig einfach ein Freundeskreis ist, die Verwandtschaft, die Familie, die was hinter dir stehen. Und das ist ein Appell an alle anderen, die was da draußen ein bisschen eine schwierigere Zeit haben im Sport, nie den Traum aufgeben, immer dran glauben und auf die Ängsten horchen und die anderen einfach ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, rennen lassen und dann das in Energie ummünzen, euch Sorge ist. Und das war so mein Zugang zu dem Ganzen. Alles, was so auch auf mich negativ einprasseln hätte können und mich zerstören können, habe ich Gott sei Dank einen Schlüssel gefunden, dass ich das ins Positive ummünze und jetzt erst recht und euch Sorge ist. Und ich glaube, über diese Schiene habe ich sehr viel, sage ich jetzt mal, zum Verdanken.
Wenn man jetzt an den Beginn Ihrer Karriere denkt, da war es ja auch schon schwierig für Sie. Auch da waren schon Verletzungen da. Es waren zwar Erfolge, aber es war immer so ein Auf und Ab, wie im Rest der Karriere auch. Wie würden Sie diesen Anfang Ihrer Karriere beschreiben?
Ich war sicher nie das Übertalent. Ich habe das mehr mit meinem unbändigen Willen, glaube ich, geschafft. Und das war im Jugendalter schon so. Ich habe immer vor die Verbände gelebt, also sprich von Salzburger Skiverband und so. Und da vor dem Training und von den Möglichkeiten. Ich habe dieses zusätzliche Betreuung, wie es zum Beispiel ein Reichbändiger gehabt hat, schon über den Vater und so. Der hat schon viel früher so ein bisschen individuelles Training gehabt. Das habe ich nicht so gehabt. Wenn es um einen Feinschliff gegangen ist, von einer sauren Technik, das hat mir ein bisschen gefällt. Und das hat mir aber auch dann gefällt, wenn es oft einmal, wenn ich ein Brezen geschossen habe, dass ich wirklich gelegen bin und mich verletzt habe. Und ich behaupte schon, dass das nicht von ungefähr gekommen ist, dass zum Beispiel ein Reichbändiger viel später sie erst einmal eine Verletzung gehabt hat und eigentlich quasi das ganze Jugendalter quasi gesund durchgekommen ist.
15 Operationen, jetzt wo Sie gerade die Verletzungen ansprechen. Wie oft hat Sie das an Ihre mentalen Grenzen gebracht? Ich meine, körperlich natürlich, Sie haben es aber immer wieder überstanden, aber 15 Operationen, 12 davon allein am Knie. Was macht das mit denen?
Ich habe immer ans Gute geklappt. Das ist einmal Punkt 1 für mich gewesen. Punkt 2 war, dass ich, wenn ich aufgewacht bin, wenn ich ehrlich bin, und du deinen Fuß gar nicht bewegen kannst und eigentlich weißt, wie abhängig du von dem bist, deine Leidenschaft, dein Leben, am Ende ist es so. dann muss ich schon sagen, waren das so diese ersten zwei Tage, wo ich schon richtig zu kämpfen gehabt habe im Kopf. Aber selbst der kleinste Fortschritt schon, sei es aufstehen vom Bett, die ersten Schritte machen, haben mich eigentlich schon wieder motiviert zum nächsten Schritt und diese Ziele, diese kurzfristigen Ziele schon wieder zu haben, ohne gucken gehen, normal gehen, nicht mehr humpeln. Diese ganz kleinen Erfolge sind halt dann das Thema. Und ich habe mich immer gleich an den auch mehr oder weniger, wie soll ich sagen, ja, orientiert und nicht an Olympia gedacht oder irgendwie an die großen Erfolge. Was man dazu noch sagen muss, dass man als Sportler so und so nie mit genügend Geduld bestückt ist und da lernst du es halt wirklich.
Es waren ja nicht nur die Verletzungen eine Hürde, die sie nehmen mussten, sondern auch, dass sie 2005 vor all diesen Erfolgen aus dem ÖSV-Kader entlassen wurden. Was war damals die Entscheidung vom ÖSV, der Grund vom ÖSV, sie aus dem ÖSV-Kader zu entlassen?
Boah, da müsste man jetzt fast einmal die Herren da herholen und fragen, weil es war damals wirklich so, für mich war es unverständlich für das ganze Umfeld auch. Ist halt irgendwann einmal im Frühjahr wahrscheinlich die Eingebung gekommen bei den Verantwortlichen, wenn einer schon 25 Jahre ist und quasi nicht unter die 30 in der Slalom-Wörterungslisten, dann ist das zu wenig. Nichtsdestotrotz hat es mich weitergebracht. Insofern, es ist zwar auf Messerschneide gewesen, aber ich habe daran gelernt, auf mich mehr selber zu achten, dass ich diese Vorgaben mit Trainingsplänen und so eigentlich nicht wirklich so brauche, weil am Ende, wenn ich so trainieren kann, wie ich glaube, dass richtig ist, dass das Bauchgefühl einfach für mich viel wichtiger ist, als wir irgendwelche durchdachten Trainingspläne.
Jetzt ist es so, dass der ÖSV einem eigentlich mit dieser Entlassung aus dem Kader das Zeichen gibt, wir glauben nicht mehr wirklich an deine Karriere vom Gefühl her. Man muss dann ja auch alles selbst bezahlen. Was mussten Sie da alles auf sich nehmen?
Im Casino darf man ganz klassisch sagen, all in. Also es war so, also zu der Zeit, ich selber habe das, was ich im Europacup ein bisschen verdient habe und ein bisschen was gehabt habe, das habe ich natürlich da alles angezapft. Meine Eltern haben im Vorfeld schon so viel gezahlt. Das war dann in der Form nicht wirklich so, dass die Möglichkeit gehabt haben, dass ich da die Eltern jetzt großartig anschnur. Im früheren Alter haben sie schon zum Beispiel ein Grundstück einmal verkaufen müssen, dass ich überhaupt mit nach Australien zum Training mitfahren habe können. Also da ist schon sehr viel passiert, alles um mir das zu ermöglichen. Ja, es war schon all in quasi und am Ende des Tages hat sich aber das Blattl dann relativ schnell gedreht.
Richtig, sehr schnell sogar. Sie sind innerhalb von kürzester Zeit dann an die Weltcup-Spitze gefahren. Ich habe mir ein paar Punkte ausgeschrieben. Am 12.12. dann die erste Top-10-Platzierung in Madonna di Campiglio. Im Jänner 2006 dann der zweite Platz beim Slalom in Kitzbühel und kurz darauf dann olympisches Silber. Wie haben Sie das gemacht?
Es ist passiert. Also da muss ich sagen, es ist dann auch so gewesen, in dieser Phase, wo ich quasi auch da und dort einmal mittrainieren habe, also es war dann auch so, dann hat es so Quali-Läufe gegeben und so geheißen, du hast an dem Tag Quali-Lauf und dann darfst du mit im Weltcup. Und ich weiß noch ganz genau, ich war sehr verunsichert, wie gut ich zu dem Zeitpunkt bin, weil ich eigentlich nicht wirkliche Vergleiche gehabt habe. Ich habe mit ganz jungen Japanern trainiert, 12-, 14-jährige Japaner. Ich habe die Technik umgelernt. Das heißt, ich habe teilweise bei Trainings 3-4 Sekunden habe ich von jungen 12-jährigen Japanern gekriegt. Aber der Trainer hat zu mir gesagt, vertrau mir, du, wenn du deine Technik so umstößt und du das automatisiert hast, wirst du dann den großen Schritt machen.
Also war es vielleicht sogar gut? Dass das so gekommen ist, definitiv. Weil sie sonst nicht dieses Training gehabt hätten,
zu 100%. Ich habe quasi diesen Rausschmiss, echt, habe ich oft gesagt, danke, dass du das gemacht hast, weil das hat mich einfach auf einer anderen Ebene gebracht. Auch gedanklich, ich habe mental nochmal viel härter arbeiten müssen und somit war das für mich absolut dieser Boost. Jetzt kann man sagen, es hat mir gut da, aber andererseits tut es halt auch keinem gut, wenn er quasi so einmal nackt dasteht und nichts mehr hat, quasi, weil da bricht ja wirklich die Würze ab. Aber im Nachhinein definitiv war es extrem wichtig für mich, lehrreich, auch mehr auf mich zu horchen. Und wenn ich daran denke, fasziniert mich heute noch oft ein bisschen, welche mentale Stärke, dass ich da teilweise aufgebracht habe. Und ich habe dann Anfang der Saison wirklich Rennen gefahren mit 80% und ich bin Zehnter geworden. Früher habe ich 120% gegeben und habe mich nicht qualifiziert. Also da habe ich schon gemerkt, da ist was weitergegangen, da ist was passiert. Und dann habe ich aber auch die Ruhe bewahrt, dass ich nicht zu gierig war. Und das behaupte ich heute noch, das war das Wichtigste überhaupt, dass man dann in so einer Phase, wenn man merkt, dass man schon viel mehr könnte, dann nicht schon gleich nach den ganz Großen. Und das ist dann eh schnell gegangen. Ich habe dann mein erstes Stockerl in Kitzbühel gehabt, das was natürlich als Österreicher so und so der absolute Wahnsinn ist. Und dann bin ich natürlich fix bei die Spiele gewesen. Und ja, das ist alles passiert. Also ich kann heute noch sagen, ja, das nimmt man da, kann man nicht verarbeiten in der kurzen Zeit. Das geht gar nicht.
Silber in Turin bei den Olympischen Winterspielen, und zwar im Slalom. Ist diese Medaille ein Symbol dafür, dass man nie aufgeben sollte?
Durchaus. Und vor allem, ich habe das Olympia ja nur vom Fernsehen kennt. Ich habe das nicht wirklich wahrgenommen. Ich bin 2 Tage vorher vom Rennen runtergefahren. Das heißt, diese ganze Eröffnung, dieses ganze olympische Dorf, das Ganze, das habe ich 0,0 mitgekriegt. Und ich bin da hingefahren, wie wenn es ein normales irgendein Rennen war. Also ich habe diesen Wert und diese Größe an dem Event nie die Chance geben vor dem Rennen, dass ich mich da verrückt machen lasse. Also ich habe das als normales Rennen gesehen. Und dass das dann passiert ist, hat natürlich schon viel verändert. Und das Olympiamedaille ist nach wie vor heute, wenn Spiele sind und wenn du dann wieder schaust, wie wenige heimfahren mit einer Medaille und wie viele gute Leute ohne den Gepäck heimfahren, also sprich ohne den Stockerlplatz oder Medaille. Wow, dann wäre dann schon bewusst, oh, danke, da hast du sehr viel zurückgekriegt und es hat sich alles im Leben, was hart war, was unfassbar ja, schwierige Zeiten waren, hat sich alles rentiert.
Sie haben eine Überraschung mitgebracht, und zwar diesen kleinen Affen. Was hat es denn mit dem auf sich?
Also der Aff hat eine kleine, sag jetzt einmal, verbindet mich heute noch ein bisschen, nämlich insofern der erste World Cup Sieg.
Ja.
In Japan.
Und, 3 Wochen nach Turin war dieser Weltcup-Sieg.
Genau.
Der erste.
Und das Verrückte war, also wenn man sich die Fernsehbilder anschaut, ich habe Startnummer 1 gehabt. Ich habe einen riesen Vorteil von der Nummer gehabt, weil dort waren die Bedingungen so schlecht. Ich bin sogar gestürzt. Ich habe einen riesen Bock geschossen, bin weitergefahren und bin am Ende des Tages nur immer Fünfter im Ziel gewesen und habe mir gedacht, was ist denn da los? Also so blöd kann ich gar nicht umgehen, der erste World Cup Sieg steht vor der Tür, das gibt's gar nicht. Und genau so ist es passiert. Ich habe dann am zweiten Durchgang einen super, super Lauf gehabt und stehe dann unten und habe meinen ersten World Cup Sieg. Und da hat es diesen Offen dazu gegeben. Und nachdem, dass ich ja heute nach wie vor jedes Jahr nach Japan fliege, wegen Nicole, das ist die andere Geschichte, wo natürlich ist da noch mit Japan noch immer, habe ich ein spezielles Gefühl, eine Bindung und meine große Leidenschaft, wer vielleicht nicht weiß, sind im Koi. Und somit hat der Off für mich so diesen Dings, dort in der Skiregion sind ja die Offen, da gibt's die Offen. Und da hat das noch immer so für mich also ein bisschen eine Bindung. Und der zum Beispiel ist bei dem Pokal und das ist einer, ich habe jetzt keine Stofftiere sonst, was ich großartig aufgehört, aber der ist etwas, mein erster World Cup Sieg, ich glaube so ein kleines Bierschel war ich, wo ich auf die aufgeschaut habe und irgendwo verbinde ich das jetzt mit dem.
Das war eine Ihrer erfolgreichsten Saisons und gleichzeitig haben Sie kurz danach wieder einen Rückschlag einstecken müssen, und zwar Ihre schwerste Verletzung. Und zwar haben Sie sich die zugezogen bei einem Benefiz-Fußballspiel im Sommer.
Ist schon verrückt gewesen, wirklich, weil da ist gerade so richtig alles nach oben gegangen, alles perfekt. Die Vorbereitung im Frühjahr war natürlich mit voller Energie nach so einem Auferstehen quasi. Und ja, und dann habe ich halt die Anfrage gekriegt und bin heute kein Menschen besser. War meine Entscheidung, für notdürftige Familien in Pinzgau, da wo ich aufgewachsen bin, ein Benefizfußballspiel, dass ich da teilnehme. Und nachdem ich meine ganze Jugend Fußball gespielt habe, war mir klar, alles kein Problem. Und habe mir dann bei dem Spiel quasi wirklich die schwerste Knieverletzung überhaupt zugezogen und mit Kreuzband, Innenband, Meniskus, Knorpel, alles was nur geht. Und das war dann schon tragisch. Schuld daran war ein bisschen mein Training davor. Also ich bin einen Vortag am Glockner gefahren mit dem Radl. Ich habe ganz starke Trainingswochen hinter mir gehabt und es hat dann einfach die Ermüdung von meiner Muskulatur dazu geführt, dass quasi die Spannung nicht ganz ideal war und habe dann durch ein Eigenverschulden ohne Fremdeinwirkung habe ich mir dann so schwer verletzt. Und das ist für mich mental war brutalst. Also da weiß ich schon, da sind Tränen geflossen, da war ich wirklich am Boden zerstört. Aber ich bin genau noch 6 Monate später in Kitzbühel am Start gestanden.
wie haben Sie das immer gemacht? Wie sind Sie immer zurückgekommen? Ich meine, da muss man sich ja vielleicht auch einmal fragen, wieso passiert mir das?
Ich habe mich nie gefragt, warum ich. Also warum passiert mir das und andere nicht? Jeder hat so seinen Weg. Ich habe das dann einfach nach ein paar Tagen wieder verdaut und habe schon wieder meine Ziele im Kopf gehabt und habe immer den Fokus, und ich glaube, das ist ein bisschen die Natur in mir, dass ich einfach da schon einfach auch von der Kindheit her, ich habe nicht immer alles ideal haben können. Das war ein Bauernhof, wir haben mitgeholfen, es war nicht immer, aber ich habe die beste Kindheit gehabt überhaupt, weil meine Eltern haben mir alles ermöglicht, dass ich meinen Sport machen kann. Und das hat mir einfach so wahr gestrickt und somit hat es bei mir auch nicht viel gegeben, also im Endeffekt hat sich alles um Sport getragen.
Und es hat sich ausgezahlt. Ein paar Jahre später haben Sie dann nämlich Ihr vielleicht größtes Karriere-Highlight erlebt mit der Kugel 2009, 2010 im Slalom.
Das war schon für mich dann so der ganz große Punkt, wo ich gesagt habe, hey, über eine ganze Saison performen, das ist einfach mehr wert als wie, also sage ich jetzt eine Tagesmedaille. Bei einer Kugel, da musst du einfach über 10 Rennen abliefern und da spielen so viele andere Einflüsse dann eine Rolle. Diese Aufgabe, eine Kugel zu gewinnen, ist einfach dann schon um vieles höher für mich. Obwohl ich dazu sagen muss, der Stellenwert international ist bei der Medaille viel, viel höher. Weil wenn man so vorgestellt wäre, dass Olympiamedaillen gewinnen und man hat gar keinen Bezug zum Sport, dann weiß man das sofort einzuschätzen und einzuordnen. Bei einer Kugel muss ich schon eher ein bisschen der Insider sein, dass ich verstehe, was die für Wertigkeit eigentlich mit sich bringt.
Und Freundschaften haben sich damals, glaube ich, auch geschlossen. Wenn wir jetzt alleine sprechen über Pranger, Reich und Herbst, wie sehr ist das immer noch etwas, was Ihren Weg begleitet, die beiden jetzt?
Also ich sage jetzt einmal, was das anbelangt, haben halt einfach der Manni und ich speziell jetzt sind, so den doch holprigen Weg beide gehabt. Und das hat uns schon sehr verbunden. Und da muss ich echt sagen, das ist auch das Schöne, dass wir heute noch quasi da jetzt sind, gemeinsam unterwegs sind und sehr erfolgreich unterwegs sind.
So ist es. Und deshalb haben wir uns auch eine kleine Botschaft von ihm geholt und die hören wir uns jetzt an.
Aber das kann nichts gleich sein.
Nein, kann es eh nicht. So, bitteschön.
Servus Kimberly. Da ist der Pranger, meine. Ja, ihr habt gehört, dass mein Kollege, der Herr Reini Herbst, also mein Geschäftspartner, muss ich auch sagen, wir machen ja gemeinsam Bewegungsworkshops. Und der sitzt bei dir jetzt und das ratscht ein bisschen. So ist es eigentlich immer. Ich muss arbeiten und der Reini ist der, der was immer ein bisschen ratscht und ein bisschen das Ganze organisiert. Aber das passt so. Wir ergänzen es sehr gut. Mit Reini zusammenzuarbeiten ist ja eigentlich immer sehr lustig. Er versucht mich immer ein bisschen auflaufen zu lassen. Da gibt es also ein Video, wo ich auf den Ball springen sollte. Und da hat er die Kamera eingeschalten gehabt und ich habe es nicht kapiert. Und er hat gesagt, er haltet den Ball. Und ich bin draufgesprungen und mich jetzt runtergehaut. Wir haben eine halbe Stunde Pause gehabt, weil ich eben nicht mehr trainieren konnte oder die Übungen vorzeigen konnte. Und so ist der Reini. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns.
Die Geschichte war wirklich genial. Er wollte mir was sagen, was er früher immer kennen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du es früher kennen hast, dann wirst du es jetzt auch noch kennen. Nein, das glaube ich nicht. Ja, und dann sage ich, ja, sicher, red nicht so groß, mach es. Ja, und passiert ist halt das, wenn einer mit 100 Kilo draufspringt, so wie er, und so schief draufspringt, hat es den Ball natürlich voll nach vorn weggedruckt. Und den hat es abgeduscht. Es waren zwei Matten da, aber wo er mit dem Schädel eingefahren ist, war genau 5 cm neben der Matten. Und dann hat er Gehirnerschütterung gehabt, und ist halt hinten gelegen. Dann waren wir eine halbe Stunde Ruhe. War für mich entspannt, weil da hat er endlich einmal die Klappe gehalten und war mal Ruhe.
Warum wir ja eigentlich reden und offensichtlich hält ja der Freundschaft alles auch aus, auch eine Gehirnerschütterung, ist Herbst in Pranger, wir bewegen euch. Genau. Es gibt ja ein gemeinsames Programm, das Sie sozusagen machen. Was geben Sie da von Ihrer Erfahrung beide jetzt an die Menschen, bei denen Sie das machen, wie beispielsweise ein Unternehmen weiter?
Wir sind seit 8 Jahren unterwegs in Gesundheitsvorsorge, Kur- und Reha-Zentren unterwegs. Arbeiten mit die verschiedensten Leuten. Und da haben wir ein Konzept entwickelt, das, was man wirklich sagen kann, was ein bisschen ein neuer, anderer Ansatz ist, Weg ist. Uns war wichtig, in ganz kurzer Zeit, beziehungsweise bei Einheiten von uns, dass du sofort spürbar was anderes hast. Und das heißt Haltung. Wir haben den Alltag, Volkskrankheit Nummer 1, sitzen. Unsere Muskulatur, die Tiefenmuskulatur kriegt keine Chance mehr. Und wir arbeiten da in die Richtung, dass wir schauen, dass wir die große Muskulatur ausschalten und mit der Tiefenmuskulatur arbeiten. Und ja, das ist eine Geschichte, wo ich wirklich sagen muss, Das hat sich total gut entwickelt und mittlerweile darf man wirklich mit großen Firmen zusammenarbeiten.
Sie haben ja die duale Ausbildung bei der Polizei gemacht, sind also auch ausgebildeter Polizist. Das haben Sie gemacht während Ihrer aktiven Karriere. Und heute sind Sie Spitzensportkoordinator bei der Polizei, sind unter anderem verantwortlich für Raphael Haas, Alexander Horst, Katharina Truppe, Daniel Hemmetsberger. 87 Spitzensportler sind das. Welche Aufgaben umfasst diese Rolle und warum ist Ihnen das wichtig?
Grundsätzlich habe ich das System auch alles durchlebt. Das heißt, das ist einmal ein Riesenvorteil, weil du einfach dann schon weißt, um was geht, von was du redest und vor allem, welche Möglichkeiten kannst du der Polizei bieten, umgekehrt auch die Sportler. Und ich bin da das Bindeglied zwischen den Sportlern und Polizei und vor allem als Koordinator zuständig für die Aufnahme. Ich bin da in der Kommission, wir schauen uns das an, wer da in Frage kommt. Was noch dazu kommt, ist duales Ausbildungssystem, du hast es gerade gesagt, bedeutet einfach in der aktiven Zeit, dort die Ausbildung zu machen. Da bin ich zuständig für die Schule, für die Einteilungen, für Pressegeschichten, für das Ganze, dass halt einfach das möglich ist, dass die in der aktiven Zeit die Ausbildung haben.
Und nebenbei haben Sie auch noch eine Leidenschaft für Koi-Karpfen, die Sie ja vertreiben. Koi-Alm heißt dieses ganze Projekt. Wie kommt man dazu?
Ja, ich bin am Bauernhof aufgewachsen, Fisch hat mich immer interessiert, bin gern früher zum Ausgleich auch ab und zu mal angeln gewesen und das Angeln ist dann weniger geworden, aber dafür umso mehr die Interesse von verschiedenen Fischorten und Karpfen, ein Koi-Karpfen. Es ist jeder irgendwie individuell. Jeder schaut anders aus. Es gibt, der andere ist zutraulicher, der andere weniger, der andere wird groß, der andere wird nicht so groß. Diese Vielfalt an Farben, das hat mich einfach begeistert und somit bin ich da reingewachsen. Und dann geht es um das, wie kann man es halten? Und da bin ich wie im Sport früher mit den Ski, wo du was entwickelst. Möchtest du auch da was entwickeln, nämlich insofern, dass du den Leuten draußen, früher warst du Pensionist und hast Zeit gehabt zum Filterputzen, war das dann auch so der Gedanke, wie kann man die Leute das ermöglichen, dass die relativ einfach auch bei uns in Europa oder in Österreich da so Kohlkarpfen halten können. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, man kriegt so 45 Euro bei mir oder 49 Euro.
Bis hin zu
ein paar tausend Euro.
Ah ja.
Und nach oben gibt es keine Grenzen, ist klar, aber ich bin jetzt nicht der, was da die ganz, ganz dicken, großen Fische bei mir schwimmen hat, aber doch schon sehr ordentlich gute, also gute Qualität. Das Allerwichtigste ist Gesundheit und auf das schaue ich, dass das auch passt. Und darum ist das Ganze auch sehr umfangreich, aber Leidenschaft pur und halt wieder zum Beruf gemacht.
Und um unseren Zuseherinnen und Zusehern vielleicht auch zu erklären, warum ihnen das so wichtig ist, was lösen diese Fische ihnen aus?
Also zur heutigen Zeit, dieser ganze Stress und dieses schnelllebige Leben entschleunigt einfach der Koi beziehungsweise so ein Teich, japanischer Garten, das entschleunigt extrem und das trifft den Zeitgeist. Ich weiß, dass es für viele schräg klingt und verrückt klingt, aber jeder, der was eigentlich keinen Bezug dazu gehabt hat und dann das einmal erlebt hat, war danach nicht verwundert. Und selbst der Kollege Hirscher, Marcel zum Beispiel, hat ja das mittlerweile, wir teilen uns da das gleiche ab und witzigerweise reden wir mehr über die Kuh als über Skifahren.
Sie sind ja von 2008 bis 2016 gemeinsam mit ihm auch gefahren im Weltcup. Was sagen Sie zu seinem Comeback und der Verletzung, die dann jetzt auch gefolgt hat?
Ja, mir tut es extrem weh. Also mir tut es so weh, weil am Ende des Tages weiß ich, wenn der Marcel was angeht, dann geht das mit 150% an, mit allem, was nur geht. Und wenn das dann halt quasi so abrupt dann endet und gerade heuer die Riesenchance mit der Heim-WM, also für mich ist er trotzdem ein Österreicher, auch wenn er die holländische Flagge, sage ich jetzt mal.
Die Österreicher wollen das auch so sehen,
aber,
ja.
Aber das ist so quasi ein kleines Auslandssemester, was er da so machen möchte, so habe ich es immer bezeichnet. Okay. Aber nein, tut mir extrem weh, weil ich weiß, was er für Leidenschaft drin gesteckt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt mit ihm nicht geredet, aber ich bin überzeugt, wir sehen ihn wieder.
Wir hoffen darauf. Sie haben zwei Kinder. Was ist Ihnen da in der Erziehung wichtig? Was geben Sie vielleicht auch vom Spitzensport weiter an die beiden?
Leidenschaft. Die Leidenschaft ausüben bei dem, wo sie da ist. Und der Felix ist halt voll in seiner Sportlerwelt. Also da gibt's nur Sport. Das ist seine Zufriedenheit. Er kann sich an die kleinsten Sachen so erfreuen. Ein paar Skills im Fußball und der grinst bis ganz auf und schön einfach, wenn man sich so begeistern kann. Und die Tochter ist so, die probiert alles so also ein bisschen aus. Die ist früher mit Schwimmen, mit ein bisschen Leichtathletik, jetzt macht sie Karate. Und ich habe so erlebt, wir sollten unsere Kinder ihre Stärken erkennen und dort unterstützen. Und das mache ich.
Am Ende des Tages habe ich nach unserem Gespräch das Gefühl, dass Sie sehr glücklich sind, auch mit dem, was Sie nach Ihrer aktiven Karriere als Skifahrer jetzt alles machen. Das ist schön zu sehen. Gibt es noch Ziele für Ihre Zukunft, die Sie sich vornehmen?
Ja, vielleicht das Zeitmanagement ist schon oft ein bisschen ein Thema bei mir. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme auch oft in eine Situation, weil ich doch einer bin, der was dann allen sehr gern alles recht machen möchte. Und wenn ich was tue, dann tue ich es zu 100%. Bedarf aber bei 100% immer viel Arbeit oder Gedanken und an Aufgaben. Und alles kann ich nicht. Und meine Schwäche ist sicher, da und dort einmal zu sagen, es geht sich halt jetzt nicht aus. Und vor allem, dass nachher familiär nichts kurz kommt. Also ich bin dann schon einer, ich nehme meine Auszeiten und das muss so sein, weil sonst funktionierst du auch nicht und bist auch nicht gut in dem, was du tust.
Und die Keulkarpfen, die helfen beim Entspannen.
So ist es.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und da waren. Und zum Schluss gibt es noch unseren Eintrag ins Gästebuch der Riesen. Dafür machen wir zuerst ein Foto. Wunderbar.
Jetzt muss ich den Ofen das Wasser wegnehmen.
So, jetzt dürfen Sie sich noch was Schönes einfallen lassen.
Okay. So.
Und jetzt bitte vorlesen.
Ein Salzburger in Wien, mein erstes Mal im Riesenrad im Prater. Danke, Kimberly, für die vielen Runden im Riesenrad.
Danke für die vielen Runden und das hoffentlich auch interessante Gespräch für Sie.
Also danke, wirklich cool. Und ich glaube, wenn ein paar Sachen immer dabei sind, die was den einen oder anderen irgendwo vielleicht helfen können, dann ist es einfach genau das, was man erreichen will, oder?
So ist es und so war es definitiv. Danke, dass Sie da waren. Wir genießen jetzt noch den Ausblick und meine Damen und Herren, Sie verabschieden wir. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren im Waggon 28. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis bald.
Ciao.